Deutschlandfunk Nova.
Herzlich willkommen. Eine Stunde History live. Hier ist euer Gastgeber heute Abend, Markus Dichmann.
Hallo Ruppert. Hey Essen. Dankeschön. In Halle 12 von Zeche Zollverein macht jetzt mal bitte richtig Krach für die Podcast-Gemeinde da draußen. So richtig. Ja. Sehr gut. Ich kann kaum was sehen. Aber ihr seid die größte Halle, ne, die wir mit einer Stunde History je bespielt haben. Also insofern habt ihr euch den Applaus für euch selbst schon mal verdient. Und erstmal hallo und schönen guten Abend auch an alle Podcast-Hörerinnen und Hörer da draußen gerade. Falls ihr eine Stunde History schon mal gehört habt, wer hat schon mal gehört? Ja, recht viele wohl. Dann wisst ihr, dass ich ganz gelegentlich, ganz selten auch mal ein bisschen persönlich werde in dieser Sendung. Und das ist heute im Ruhrpott auch fällig, weil ich habe schon das eine oder andere Mal erzählt, dass die Wurzeln meiner Familie in Sachsen-Anhalt liegen, also damit auch in der ehemaligen DDR, und dass mich Wendegeschichte immer sehr beschäftigt. Was ich aber, glaube ich, noch nie erzählt habe, ist, dass meine Familie dann nach dieser ominösen Wende hier ins Ruhrgebiet gekommen ist. Eine von vielen Familien war, die aus dem Osten in den Westen gegangen sind. Wie das jetzt zu beurteilen ist, mal dahingestellt, aber so war es halt. Und ich möchte jetzt nicht stellvertretend für meine Eltern oder meine Geschwister oder so sprechen, aber ich bin so rückblickend hier im Ruhrpott so warm und herzlich aufgenommen worden, wie das nur hätte möglich sein können. Und habe dem Ruhrpott noch nie Danke gesagt. Deshalb muss ich das immer stellvertretend an euch tun. Also vielen Dank, lieber Ruhrpott, dafür. Und ich glaube, das ist aber Ausdruck von etwas. Ich habe das jetzt nicht einfach nur aus Spaß an der Freude erzählt, sondern das sagt etwas über die Geschichte des Ruhrpotts und über seinen Erfahrungsschatz. Der übrigens jetzt im Jahr 2025, dieser Erfahrungsschatz, glaube ich, auch in gewisser Weise herausgefordert wird. Wir gehen heute zurück in diese Geschichte, in diesen Erfahrungsschatz und landen vor 105 Jahren hier im Ruhrpott, im Jahr 1920, als sich zwischen Dortmund und Essen die Rote Ruhrarmee aufbaute.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Hellfeld.
Matthias. Bist du eigentlich zum ersten Mal auf Zeche Zollverein?
Ich bin zum ersten Mal hier und erstmal vielen Dank für den wunderbaren Empfang. Und ich kann leider nicht mit so einer schönen Geschichte aufwarten wie du. Das tut mir wirklich leid. Ich komme aus dem hohen Norden, da ist es alles ein bisschen trockener.
Hat man dich denn da aber auch gern gehabt?
Aber ich finde es da auch ganz schön. Aber hier ist es auch gut.
Also wir sind heute im Jahr 1920, zu Beginn dieser Roaring Twenties, die da noch gar nicht so roaring waren. Da kommen wir jetzt zu. Es war alles ziemlich kompliziert. Wir befinden uns zu Beginn Deutschlands erster Republik, der ersten Demokratie, der Weimarer Republik, Matthias. Und das war 1920, vorsichtig formuliert, alles ganz schön kompliziert.
Ja, also ich würde das Wort schwierig nehmen. Natürlich war die gerade gegründet worden. Das war mehr so ein Hauruck-Verfahren im November 1918. Und zwar gleich zweimal. Zuerst von Philipp Scheidemann, von den Sozialdemokraten, aus einem Fenster des Berliner Reichstags. Und das hörte sich damals so an.
Kaiserrat abgesandt. Prinz Max von Baden hat seinen Reichskanzler an. Alles für das Volk, alles durch das Volk. Seid einig, treu und pflichtbewusst. Die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik.
Und nur der Wahrheit halber muss man sagen, das ist nicht ganz original, das ist 1920 nachträglich aufgenommen worden.
Die Mikrofone waren noch nicht ganz so gut wie unsere.
Genau, das muss man auch sagen. Und kurz nachdem dieser O-Ton entstanden ist, hat noch einmal jemand die Republik ausgerufen, nämlich Karl Liebknecht im Berliner Tiergarten. Das war dann die Sozialistische Republik, aber er ist zu spät gekommen. Die SPD war sozusagen vor ihm da. Aber das macht auch so ein bisschen das Dilemma sichtbar, in dem die Weimarer Republik gesteckt hat, nämlich die Linke, die Arbeiterparteien waren sich nicht einig und am Schluss kämpften sie sogar gegeneinander.
Ja, nicht nur die Linke war sich aber nicht einig, eigentlich die ganze Bevölkerung war arg gespalten. Ich finde, Matthias, man kann das gut am Beispiel der Soldaten eben sehen, die für Deutschland in den Krieg gezogen waren, nach Belgien, nach Frankreich, an der Front waren, im Ersten Weltkrieg für ein deutsches Kaiserreich. Dass es dann plötzlich, als sie zurück waren, eigentlich nicht mehr gab. Ne? Mhm. Und es waren Hunderttausende, vor allem junge Männer, die damals so zurückkamen. Und im Grunde mussten sie integriert werden in diese neue Gesellschaft.
Ja, und ich will gar nicht bezweifeln, dass es auch den einen oder anderen Soldaten gegeben hat, der die Republik gut fand, der die Demokratie gut fand, der auch die neue Regierung gut fand, weil ja auch viele Sozialdemokraten unter den Soldaten waren. Scheidemann war der erste Reichsministerpräsident, Friedrich Ebert der erste Präsident des Landes. Aber viele lehnten eben diese Republik auch ab, weil sie nie etwas anderes erlebt haben als das Kaiserreich. Da gab es zwar natürlich auch ein Parlament und es gab auch Parlamentarismus, aber eben auch einen Kaiser. Und dem war nun wirklich unbedingt Folge zu leisten, aber dieser Kaiser hatte sich aus dem Staub gemacht, der war ins Exil gegangen nach Holland.
Zum Tulpenpflücken.
Und ja, und dann kam eben noch dazu, dass die Militärchefs sich auch in die Büsche geschlagen haben, also keine Verantwortung dafür übernommen haben, was da eigentlich passiert ist. Ganz im Gegenteil, sie gaben der Regierung, der neuen Regierung Schuld am Desaster und sie gaben ihnen deshalb Schuld, weil sie den Waffenstillstand im November 1918 unterschrieben haben und dann im Juni 1919 den Versailler Friedensvertrag.
Ja, dann kommen wir zu was, was ihr vielleicht heute eher bei TikTok oder Instagram verorten würdet, nämlich Verschwörungserzählungen, aber die gab es bestens auch schon im Jahr 1920. Versailler Vertrag ist da auf jeden Fall ein Riesenstichwort. Matthias, was kursierten so für Verschwörungserzählungen damals?
Naja, es kursierten mehrere. Ich will jetzt mal eine rausgreifen, weil die sicherlich die bedeutendste war. Das war die sogenannte Dolchstoßlegende. Mhm. Also muss man sich wirklich so vorstellen, dass da von hinten ein Mensch einen Dolch führt und in den Rücken von Soldaten stößt, weil angeblich das Heer an der Westfront unbesiegt war. Kein alliierter Soldat hat je deutschen Boden betreten und trotzdem hat das Kaiserreich den Krieg verloren. Und das konnte nach dieser Erzählung nur daran liegen, dass die sogenannte Heimatfront, die die Soldaten doch so tapfer verteidigt haben, eben nicht genügend hinter diesen Soldaten gestanden hat und ihnen sozusagen von hinten den Dolch in den Rücken getan hat und dass eben auch noch die Zivilisten das gemacht haben, die ja den Waffenstillstand gemacht haben. Also man konnte da sehr schön sozusagen alle Schuld abwälzen. Und das, obwohl die oberste Heeresleitung, das muss man einfach als historisches Datum wissen, schon im September 1918, also lange bevor dieser Krieg zu Ende war oder mehrere Monate, gefordert hat, dass man eine neue Verfassung aufstellen sollte, dass man die SPD an der Regierung beteiligen sollte und dass man einen Waffenstillstand mit den Alliierten aushandeln müsste.
Man fragt sich eigentlich damals wie heute, wie kann sich denn eine Verschwörungserzählung durchsetzen, wenn sie keinerlei Wahrheitsgehalt hat?
Ja, das ist wahrscheinlich schwer zu erklären. Ich versuch's mal. Ich glaube, dass sehr viele Menschen und Soldaten vor allem einfach daran glauben wollten, dass die Heimat sie nicht unterstützt hat, dass sie eigentlich tapfer gekämpft hatten, was auch sicher der Fall gewesen ist, und dass sie dieser Übermacht der Feinde, von der immer geredet wurde, standgehalten haben. Und sie waren natürlich für die Republik und natürlich auch für die Demokratie in vielen Fällen verloren. Und sie wandten sich dann Freikorps und sehr radikalen, rechtsradikalen Gruppierungen zu, die teilweise wirklich schwer bewaffnet waren. Also Waffen damals zu besorgen war nach dem Kriegsende nicht so wahnsinnig kompliziert. Und da gab es auf einmal so eine Art Schattenarmee, also eine Armee sozusagen, die neben der Armee noch existierte. Und von denen wurde dann 1920 der Putsch organisiert und durchgeführt und der wandte sich als Auslöser sozusagen gegen das Verbot einer der ihren, nämlich die Brigade Erhard. Und die sollte verboten werden und dann löste das den Putsch aus.
Also dieser Putsch einer, sagen wir ruhig, rechten Schattenarmee in der Weimarer Republik, der ist jetzt im Grunde das, was uns dann heute ins Ruhrgebiet führt, Matthias, ne? Genau. Denn dieser Putsch fand erst einmal in Berlin statt und ist benannt nach einem seiner Unterstützer, einem bekannten Unterstützer.
Ja, das war ein bekannter Unterstützer, das war Wolfgang Kapp, das war der Namensgeber dieses Kapp-Putsches. Das war ein sehr hoher Verwaltungsbeamter, aber ein Verwaltungsbeamter ist sicher nicht in der Lage, einen Putsch zu machen, braucht er Militärs zu. Das war General von Lüttwitz, das war ein Infanteriegeneral aus dem Ersten Weltkrieg. Und ihm zur Seite stand der allseits bekannte und sehr unbeliebte Erich Ludendorff, der war Generalquartiermeister des Ersten Weltkrieges. Und diese Putschisten wollten die Bestimmungen des Versailler Vertrages außer Kraft setzen, insbesondere die Vorschrift, die dort stand, dass die Deutschen nur eine Armee bestehend aus 100.000 Soldaten haben durften. So, und dann ging der Putsch los und der Anlass war eben diese Auflösung der Marinebrigade Erhard und alle, die da geputscht haben oder versucht haben zu putschen, waren regierungs- und republikfeindlich und sie sind nur deshalb nicht zum Erfolg gekommen. Das muss man einfach mal deutlich an dieser Stelle festhalten, weil es im Ruhrgebiet zum Aufstand gegen sie gekommen ist und damit war ihr Putsch gescheitert.
Und damit sind wir jetzt bei diesem Aufstand, dem Ruhraufstand, wobei ich dieses Wörtchen Aufstand manchmal echt ein bisschen irreführend finde. Es haben sich je nach Schätzung, also hier im Ruhrpott, so 30.000 bis 50.000 Mann, manchmal wird sogar von 100.000 Mann gesprochen, zur Roten Ruhrarmee zusammengefunden. Ne? Und ich habe mal nachgeschaut, die Bundeswehr, unsere heutige, hat 57.000 Berufssoldaten. Das heißt, hier im Ruhrpott stand eine Armee, die war ungefähr so stark wie unsere Bundeswehr heute, ein Riesenhaufen an bewaffneten Männern, diese Rote Ruhrarmee. Und was damals vor 105 Jahren dann hier im Pott los war, ne, das erzählt uns jetzt nochmal eine Stunde History-Reporterin Luisa Philipp. Großen Applaus bitte.
Frühe Morgen des 19. März 1920. In einem zerbombten Hausflur in Stoppenberg, einem Vorort von Essen, kauern müde Arbeiter, ihren Kopf schwach an die Wand gelehnt. Ihre Klamotten sind zerfetzt, das Gesicht und die Arme blutig. Den ganzen gestrigen Tag und die ganze Nacht haben sie gegen die Sicherheitspolizei gekämpft. Aber aufgeben ist keine Option. Niemand will hier ein Feigling sein. Nur ganz kurz Kraft tanken. Plötzlich nehmen sie die Stimme einer ihrer Kuriere wahr.
Männer, die Verstärkung aus Dortmund ist da. Wir greifen an. Die Verstärkung ist da. 10.000 Mann. Nicht mehr lange, dann sind sie hier.
Und da hören die müden Arbeiter es auch. Wie ein Lauffeuer verbreitet sich jetzt die Nachricht, dass die Rote Ruhrarmee Essen endgültig erreicht hat. Ein junger Arbeiter bindet einen roten Stofffetzen an einen Stock und schwenkt ihn.
Mir nach, Männer! Ihr nach links, ihr nach rechts! Vorwärts, Kameraden, wir greifen weiter an!
Achtung! Jetzt! Feuer!
Überall herrscht Chaos. Die Rotarmisten überrollen die Barrikaden der Sicherheitspolizisten. Aus nächster Entfernung schießen sie gegenseitig aufeinander.
Gnade, Kameraden! Gnade!
Oder werden von Gewehrkolben erschlagen. Während die Sonne über Essen aufgeht, breiten sich die Kämpfe wie eine Welle über der Stadt aus. Am Schlacht- und Viehhof, an der Hauptpost, am Hauptbahnhof und am Rathaus kämpfen vor allem die Bürgerwehrler gegen die Rotarmisten. Aus jeder Ecke wird geschossen. Der Hass ist auf allen Seiten die treibende Kraft. Auf den Straßen liegen Verwundete und Tote, teilweise stark misshandelt. Sanitäterinnen versuchen zu retten, was zu retten ist. Hinter den zerstörten Häuserfronten kauern Mütter mit ihren kleinen Kindern, oft voll Sorge um ihre älteren Jungen, die sich der Roten Ruhrarmee oder der Bürgerwehr angeschlossen haben. Bereits am Mittag haben die Rotarmisten alle öffentlichen Gebäude besetzt. Während es nun im Rathaus zu langen Verhandlungen kommt, stürmen die Massen auf den Platz davor und setzen dort ihre Kämpfe fort. Da weht plötzlich einer der Unterhändler der Armee vom Rathaus aus die weiße Friedensflagge.
Kameraden, die Verhandlungen sind abgeschlossen. Die Stadt ist uns übergeben.
Essen ist in der Hand der Roten Ruhrarmee.
Ach, verhandeln ist nicht drin. Rein da! Los, Angriff, Kameraden!
Das Rathaus stürmen die Arbeiter aber dennoch. Und auch an anderen Orten gehen die Kämpfe weiter, denn die Nachricht des Waffenstillstandes lässt sich nicht schnell genug verbreiten. Am Wasserturm am Steler Berg bekommt man zwar den Anruf, dass Essen kapituliert habe, man hält ihn aber für eine Falle. Seit mehreren Tagen besetzen Männer der Sicherheitspolizei und der Bürgerwehr den Turm. Doch auch dieser ist seit dem Morgen des 19. März stark unter Beschuss. Im Innern breitet sich unter ihnen die Angst aus.
Achtung! Die Rotarmisten haben den Leutnant Weißenstein stark erwischt!
Männer, das wird nichts mehr mit der Verstärkung! Und uns geht die Munition im Turm aus.
In dieser aussichtslosen Lage beschließen die Besetzer des Turms, ein weißes Tuch ans Fenster zu halten. Danach geht alles ganz schnell. Aus heutiger Sicht ist nicht mehr nachvollziehbar, wer trotz des Friedensangebotes weiter geschossen hat, aber Die Lage eskaliert. Die Rote Ruhrarmee stürmt den Turm und verletzt und tötet in einer Art Spießrutenlauf viele der Besetzer. Ein Mann der Bürgerwehr, der Ingenieur Philipp Kessler, schafft es noch, vom Turm auf die Straße zu fliehen, bevor ihn zwei Schüsse treffen und er auf dem Boden zusammenbricht. Da kommen zwei junge Männer der Roten Ruhrarmee und tragen ihn, ihren Feind, behutsam in ein Haus und hinterlassen auf seiner Visitenkarte die Information, dass sie die 300 Mark Bargeld in Kesslers Tasche mitgenommen haben. Ein kleines bisschen Gewissen und Menschlichkeit. An einem Tag voll Hass und Gewalt.
Luisa Philipp für eine Stunde History. Blutige Tage im März 1920, auch hier bei euch in Essen, haben wir ja gerade bei Luisa gehört. Es sind aber natürlich immer noch einige Fragen offen, wie das jetzt vom Kapp-Putsch bis zu diesen Kämpfen und diesen Schlachten gekommen ist. Und die Fragen wollen wir lösen mit Rainer Pöppinghege. Er ist Historiker von der Uni Paderborn und kommt jetzt bitte zu uns auf die Bühne und hat sich einen Applaus verdient. Matthias hat das vorhin schon versucht zu umreißen, Herr Pöppinghege, aber los geht alles mit dem Kapp-Putsch letztlich. Können Sie den noch mal kurz abreißen? Worum ging es dabei im Grunde?
Ja, Anlass war die Revision des Versailler Vertrags, das hatten wir eben schon gehört, und insbesondere die Truppenreduzierung. Es war sicherlich auch vielschichtiger, dass eben ein Zurück zur Monarchie damit angestrebt worden ist, wobei die offiziellen Verlautbarungen der Putschisten eher gemäßigt klangen. Da hätte man auch als SPD-Mensch unterschreiben können teilweise. Aber das war vorgeschoben und das hat wahrscheinlich keiner so richtig ernst genommen. Mhm. Das Ganze ist relativ schnell zusammengebrochen nach 4 Tagen. Mangelnde Organisation, mangelnde Unterstützung, Generalstreik, haben wir eben auch schon gehört. Die Beamten hatten keinen Bock für die Leute da zu arbeiten. Teilweise fehlten auch Schreibmaschinen. Einfach, um das Tagesgeschäft dann irgendwie fortzuführen. Also es war irgendwie auch ein bisschen skurril, die ganze Situation.
Okay. Jetzt hat das alles in Berlin angefangen und ich habe es vorhin schon mal gesagt, damals gab es kein TikTok, gab kein Insta, kein Spiegel Online. Wie haben die Leute, und natürlich kein Deutschlandfunk Nova, wie haben die Leute denn dann eigentlich im Ruhrpott davon überhaupt mitbekommen?
Na gut, Zeitungen gab es natürlich schon auch, ne? Und ja, das setzte sich relativ schnell dann auch fort. Wobei man sagen muss, dass die Putschisten außerhalb von Berlin wenig Unterstützung genossen und im Ruhrgebiet schon gar nicht. Mhm. Also die Leute, die vielleicht im Geheimen mit ihnen sympathisierten, die hielten erstmal sich sehr bedeckt, aus taktischen Gründen wahrscheinlich auch. Und die anderen, die riefen zu Protestaktionen auf. Also es gab erstmal am 13., 14. März gab es riesige Demonstrationen, Veranstaltungen, die sich also gegen die Putschisten in Berlin wandten. Und dann gab es relativ schnell den Aufruf zum Generalstreik. Der wurde ja eben schon erwähnt und das ist sicherlich eine ganz wesentliche Sache. Also einmal, dass die Beamten nicht mitgemacht haben und dass die Bergleute, die Metallarbeiter hier im Ruhrgebiet in den Streik treten sind, übrigens auch die Eisenbahner, was natürlich für Putschisten auch nicht so ganz schön ist, wenn man eben nicht hin und her kann.
Ja, vielleicht können Sie das Bild mal ein bisschen für uns ausmalen. Ich habe eine Zahl gelesen, allein hier im Pott sollen 300.000 Arbeiter die Arbeit niedergelegt haben in diesem Generalstreik. Der Pott stand still dann eigentlich, oder nicht? 300.000 Arbeiter.
Ja, das war vor allem ein Problem für das gesamte Land, weil man ja auf die Kohle Zufuhr aus dem Ruhrgebiet angewiesen war und diese Kohle auch ja, man hatte sich ja verpflichtet im Versailles-Vertrag, diese Kohle zum Teil auch ins Ausland zu schicken und entsprechend die Reparationsforderungen der Alliierten zu bedienen. Und auch das stand dann auf der Kippe und man musste immer damit rechnen, wenn das nicht weiterläuft, dann kommen die Alliierten über den Rhein rüber. Bis linksrheinisch standen sie ja schon, die Briten teilweise mit dem Brückenkopf auch bis Solingen. Rechtsrheinisch, da hat man immer die Befürchtung, dass dann eben auch das Ruhrgebiet besetzt worden wäre, so wie es dann ja auch ein paar Jahre später in der Tat war.
Ja, was noch kommen sollte und worüber wir heute auch noch reden werden. Die Ruhrarmee, diese Formierung der Ruhrarmee dann, ist das nach dem Generalstreik einfach die nächste Eskalationsstufe, oder?
Ja, die Arbeiter haben sich relativ schnell bewaffnet. Wir haben eben ja schon gehört, es waren auch viele Waffen noch im Umlauf. Mhm. Die Demobilmachung war jetzt noch nicht so ganz weit entfernt und auch nicht so vollständig durchgesetzt worden. Es waren also viele auch kampferfahrene Arbeiter hier im Ruhrgebiet, die sich dann relativ schnell formieren konnten. Das Ganze entbehrte allerdings einer zentralen Führung. Es waren mehr so einzelne Hotspots, wo sich entsprechende Einheiten bildeten. Und dann setzte sich das Ganze ausgelöst durch ein kleines Gefecht bei Wetter an der Ruhr von Ost nach West im Prinzip fort. Und dann kamen so die ersten Scharmützel und Gefechte.
Das Ganze endet alles ziemlich tragisch und ziemlich blutig, oder?
Das ist in der Tat so. Man schätzt so zwischen 1500 plus an Toten alleine und alles andere an Misshandlungen und Vergewaltigungen wahrscheinlich muss man dazu rechnen. Also das ist schon auch eine sehr blutige Phase gewesen. Insgesamt sagt man ja so, das Kriegsende und die Novemberrevolution seien relativ gewaltarm verlaufen im Vergleich mit anderen Staaten, anderen Ländern, in Mittel- und Osteuropa beispielsweise. Aber diese,
vielleicht muss man das hier mitzählen, weil es gehörte irgendwie
Das müsste man sicherlich da mitzählen. Es gab dann auch noch entsprechend ähnliche Vorgänge in Mitteldeutschland, also in Thüringen vor allem dann auch und um Leipzig rum in Sachsen, die aber vom Ausmaß her nicht an das heranreichten, was hier passierte.
Man stellt sich jetzt mal sowas heutzutage vor, ne? Also zehntausende Kämpfer von verschiedenen politischen Fraktionen, die in einem Teil von Deutschland mehr oder weniger einen Krieg ausfechten. Das muss ja im Grunde damals alles völlig durchgerüttelt haben, aber widersprechen Sie mir, Herr Pöppinghebe, falls Sie es anders sehen, aber in meiner Wahrnehmung ist dieser Ruhraufstand in unserer heutigen kollektiven Erinnerung gar nicht richtig da. Obwohl das ja unglaubliche Ausmaße gehabt hat.
Ja, ich glaube, im Ruhrgebiet ist er schon präsenter als andernorts. Also wenn man hier jetzt, sagen wir mal, über die Grenzen von NRW hinaus fragen würde, dann hätte man wahrscheinlich größere Probleme. Im Ruhrgebiet gibt es doch vereinzelt auch noch Gedenkorte und Denkmäler. Aber es ist in der Tat so, es ist jetzt nicht so präsent wie andere Ereignisse und nicht so profiliert.
Haben Sie eine Erklärung für?
Gut, vieles wird immer vom Zweiten Weltkrieg, von der Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg verdeckt und andere Ereignisse sind sicherlich dann auch nochmal entsprechend höher gewichtet worden. Wobei, wie gesagt, hier für diese Region ist das schon eine sehr entscheidende Wegmarke auch gewesen, weil es eben auch so viele politische Gräben aufgerissen hat. Also wir sprechen jetzt von Roter Ruhrarmee, aber da muss man sicherlich auch differenzieren. Also die Rote Ruhrarmee war einmal regional unterschiedlich aufgestellt. Das heißt, da waren unterschiedliche Interessengruppen. Die bestand zunächst mal aus Arbeitern, von Sympathisanten von drei Arbeiterparteien, also Kommunisten, Unabhängigen Sozialdemokraten und MSPD, also Mehrheitssozialdemokraten. Die hatten völlig unterschiedliche Konzepte. Die eine wollten eine Räterepublik, die andere wollten die parlamentarische Demokratie aufrechterhalten. Und da muss man auch noch gucken, dass diese Rote Ruhrarmee sich in den Zielen mit der Zeit wandelte. Also zunächst mal war es eine defensive Ausrichtung. Das heißt, man wollte diesen Putsch besiegen oder niederschlagen. Und dann, nach Niederschlag und nach Beendigung des Putsches, haben einige Teile dieser Roten Ruhrarmee weitergekämpft gegen den Willen der Regierung, um eben vermeintlich Versäumtes der Novemberrevolution nachzuholen und dann entsprechend eine sozialistische Revolution zu machen.
Da war die Linke wieder gespalten, nachdem sie erst einig war im Kampf gegen die rechten Putschisten sozusagen.
Ja, das war, wie gesagt, irgendwie eine Frage von 10 Tagen oder so. Mhm.
Rainer Pöppinghege, Historiker von der Uni Paderborn. Danke fürs Gespräch, Herr Pöppinghege. Also den Kapp-Putsch hatte man hier im Ruhrgebiet mehr oder weniger beendet, aber Matthias dafür eben auch einen hohen Preis gezahlt.
Ja, also eben ist die Zahl 1500 gefallen. Ich habe 2000 sogar gefunden oder circa 2000 Tote. Es gab standrechtliche Erschießungen und da waren auch jene Freikorps dran beteiligt, die ursprünglich mal diesen Kapp-Putsch angefangen haben. Und fast hatte es den Anschein, dass auch teilweise die Reichswehr ganz von Sinn war. Die marschierte also los und wollte besetzen. Das ist also fast bis zur Ruhr gegangen und das ist wohl deswegen gestoppt worden, weil die Briten angedroht haben, übers Bergische Land einzumarschieren oder zu intervenieren. Mhm. Allein weil durch diese Aktion der Reichswehr dann die Bestimmung des Versailler Vertrages verletzt worden wären. Für die Toten, das finde ich ehrlich gesagt auch ganz interessant für den gesamten, für die gesamte Betrachtung der deutschen Geschichte, für die Toten dieses Aufstandes hier hat es Ehrengräber gegeben und Ehrenmäler und Denkmäler. Und die Nazis haben die wieder abgerissen. Und da kann man sehen, also das passte nun wirklich nicht in ihr Weltbild.
Das ist verräterisch. Wie ging es denn nach diesem Ruhrkampf, Ruhraufstand hier weiter im Ruhrpott?
Naja, also die Ruhrgebiete sind was ganz Besonderes. Das haben wir heute schon mehrfach festgestellt. Aber sie sind natürlich genauso von der allgemeinen Lage betroffen gewesen wie alle anderen Menschen in der Weimarer Republik auch. Also es ging wirtschaftlich wirklich schleppend voran in den Jahren. Die Reparationsleistungen wurden teilweise in Naturalien abgeschleppt. Das heißt, da konnte man zugucken, wie Kohle, wie Holz, wie Stahl, wie Teile von Firmen oder Fabriken abtransportiert wurden. Und das trifft natürlich hier das Ruhrgebiet besonders hart, weil das war die Stahlschmiede, das war eben das größte Kohlevorkommen in jener Zeit und insofern war das eine absolut wichtige Region für das gesamte Deutschland. Und deswegen war es auch so wichtig für die Franzosen, dass hier im Ruhrgebiet alles so läuft, wie sie sich das vorstellen. Also, dass alle Reparationen gezahlt werden, dass sie ihre Gelder bekommen und ihre Naturalien und so weiter. So, und dann kam Ende 1922, wir sind jetzt also etwa 2 Jahre weiter, als wir eben waren, da kam es dann dazu, dass diese große Inflation war und die Regierung nicht mehr wusste, noch ein, noch aus. Und die hat dann gesagt, okay, wir können das ein bisschen versuchen abzumildern, indem wir für eine Weile die Reparation nicht einstellen, aber kürzen. Und das hat dann
gut an in Frankreich.
Die Franzosen waren darauf, wie würde man sagen, not amused und haben dann also das zum Anlass genommen, ins Ruhrgebiet sozusagen einzumarschieren. Und das wiederum hat dann nächstes Unheil ausgelöst.
Das war 1923. Die Zahl fiel, glaube ich, auch gerade schon im Gespräch mit Herrn Pöppinghege. Und die wollen wir jetzt nochmal auflösen. Was war da 1923 mit Historiker Werner Boschmann? Kommen Sie bitte zu uns. Da sind Sie. Hat er auch einen Applaus verdient, selbstverständlich. Aus Bottrop, soll ich sagen, ne? Ist ganz wichtig, Herr Boschmann.
Müssen Sie sagen, ja. Boah.
Boah. Also ich oder die Leute da?
Sie haben gerade was ganz Tolles gesagt. Ruhrgebietler sind was ganz Besonderes. Danke.
Kommen Sie noch ein bisschen her, Herr Boschmann.
Ja. Mann, ey. Dass ich sowas nochmal hören darf.
Das hören Sie regelmäßig, das kann ich aus Erfahrung sagen. Also, wir sind jetzt im Jahr 1923 gelandet, Herr Boschmann. Ja, da wird das Ruhrgebiet also besetzt. Wir haben jetzt gerade schon gelernt von den Franzosen.
Ja.
Und wir haben auch schon mehr oder weniger gehört, warum. Jetzt sagen Sie uns mal, sind ja nicht ganz zufällig hier, Sie haben schon mal ein Buch über diese Ruhrbesetzung geschrieben. Was war da los?
Vielleicht soll ich das zunächst sagen. Ich habe ein Buch geschrieben. Geschrieben ist falsch, herausgegeben. Mich interessieren aber nur die unwichtigen Menschen in diesem Buch, also nicht die zu üblich genannt werden und so. Ja. Vielleicht müssen Sie das so vorstellen, da tritt jemand die Haustür ein, setzt sich in ihr Wohnzimmer und sagt, so, ab jetzt wohne ich hier und du beköstigst mich. So ungefähr ist das Papier. Es sind etwa zwischen 60 und 100.000 Franzosen und Belgier hier einmarschiert, also irgendwelche Schulden wurden nicht bezahlt und man hat gesagt, okay, dann nehmen wir uns die Kohle, also das Geld, aber auch die Kohle, Stahl und Koks und so, wir nehmen das uns selbst. Tja, was passierte dann? Wir Ruhrgebietler, wir haben da nicht mitgespielt, ein Großteil von denen. Und zwar haben die gesagt, okay, die brauchen Bahnhöfe. Die haben dann die Schilder von den Bahnhöfen abgeschraubt. Das heißt, die Franzosen wussten überhaupt nicht mehr, auch wenn sie mit Zügen irgendwo herkamen, wo sie da halten sollten. Das hört sich jetzt alles so lustig an, aber es kam dauernd mehr oder weniger schlimm zu Übergriffen. Vielleicht sollte ich auch noch mal sagen, das Ganze hat 3 Jahre gedauert. Allerdings das Jahr 1923 war das, wo die Auseinandersetzungen am größten waren. Danach hat sich das ein bisschen eingependelt und man fing auch an, Geschäfte miteinander zu machen. Jetzt darf ich noch einen Aspekt nehmen.
Ja, bitte.
Das war das Jahr, in dem das Ruhrgebiet am meisten in der Weltpresse stand. Das kann man also auch nachzählen. Ich habe bei der New York Times nachgeguckt. Das ist im Archiv fast jeden Tag irgendwas von Ruhrgebiet, von Orten, von Dorsten, von Gladbeck. Finden Sie alle da drin. Es waren Korrespondenten hier, die haben sich hier in Essen, der Name ist auch bekannt, in so einer Kneipe getroffen. Es waren also Massen, unter anderem auch Ernest Hemingway. Das kennen Sie, der alte Mann und das Meer und so weiter und so weiter. Das heißt, es war eine Situation, die man so in dieser Form noch nie erlebt hatte und die spielte hier. Eigentlich können wir ein bisschen stolz darauf sein, dass das hier auch gewesen ist.
Ich finde das mit dem Abschrauben der Bahnhofsschilder ganz interessant, weil was konnte denn die Regierung in Berlin damals machen? Die Regierung Kuno, so hieß der damalige Regierungschef, hat dann zum passiven Widerstand aufgerufen, weil man eben letztlich den Franzosen gar nichts anderes entgegenzusetzen hatte. War das Teil dieses passiven Widerstands, das Abschrauben der Bahnhofsschilder zum Beispiel?
Nicht nur das, die Beamten, die haben ihre Klamotten mitgenommen. Die entscheidenden Klamotten, also wo dran, was weiß ich, auch städtische Beamte, alles Mögliche. Und dann kamen die Franzosen dahin und wussten eigentlich gar nicht, was lief. Ja, oder was laufen sollte. Wenn man dabei erwischt wurde, mein Opa war Eisenbahner, ja, wenn der dabei erwischt wurde, dass der irgendwelche Schrauben an irgendwelchen Schienen hätte losmachen, die hätten den aus diesem Bezirk rausgeschickt mit seiner Familie. Konnte er nicht machen, er hatte 4 Kinder. Deshalb hat er ein bisschen mitgemacht da und hat zugesehen, dass er seine Kinder auch dort irgendwo ernähren konnte. Also der Druck, der hier entstand, war riesengroß. Es gab Hungeraufstände in Duisburg. Da sind Leute auf die Straße gegangen, es sind auch einige dabei umgekommen. Die haben versucht, Lebensmittelgeschäfte zu stürmen. Ja. Es gab Übergriffe unterschiedlichster Art, Bombenattacken. Ich weiß nicht, ob der Name Schlageter Ihnen was sagt. Der hat einige Züge hochgehen lassen, ist dann geschnappt worden hier in Essen und ist erschossen worden. War bei den Nazis nachher sowas wie Märtyrer. Die Stadtteiche in Bottrop, die sind irgendwann in der Nazizeit entstanden, die hießen bis in die 70er Jahre bei uns Schlageterteiche. Oder man sagte nicht in Bottrop Schlageter, wie der richtig heißt, sondern Schlageterteiche. Das heißt, niemand wusste, auf wen sich das bezog. Das war also ein ganz, ganz rechtsaußen gewesen. Es gab positive Sachen und es gab ganz negative.
Ich wollte gerade sagen, das Verhältnis zu den französischen Besatzern, ja. Sie haben natürlich jetzt viel von Übergriffen gesprochen. Ja. Es gibt da auch eine fürchterliche Geschichte in Ihrem Buch über eine junge Frau, die gar nicht so weit von hier vergewaltigt wurde von französischen Soldaten. Aber gleichzeitig war das auch ein vielschichtiges Verhältnis zu den Besatzern.
Die Damen, die sich mit den Franzosen einließen, die bekamen einen Namen, Franzosenliebchen. Ja? Ich erzähle Ihnen 2 Geschichten, die ganz, ganz unterschiedlich sind. Bottrop Richtung Essen, da ist der Kanal. Rechts ist so ein Freibad, Hesse, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Auf dieser Brücke, die war gesperrt, eine junge Frau, Josephine M., ich habe das Gerichtsprotokoll von der gefunden, die wollte mit ihrem Verlobten dahin, die wollten nach Frintrop ziehen, kommen an diese Brücke, halten Pistole an Kopf, Bein, sagen dem Bräutigam, hau ab, zurück, 5 Franzosen vergewaltigen sie. Die geht dann zum Gericht und dieses Gerichtsprotokoll ist erhalten. Wo man auch sagen muss, die waren sich schon bewusst, dass man etwas hinterlassen musste, um den Leuten später zu zeigen, was da los war. Ich nehme jetzt nochmal was ganz, ganz anderes. In Datteln, Karfreitag, kommt plötzlich der Chef der Besatzung, der französischen Besetzung, in die Kirche rein. Die waren völlig perplex, ja, hat mit denen gesprochen, der konnte sogar Deutsch. Es hat sich eine Freundschaft entwickelt. Der Mann ist 1963 noch in Datteln, zwar nicht zum Ehrenbürger, aber zu sowas Ähnlichem gemacht worden. Es bestanden dauernd Kontakte, das heißt also auch die Beziehungen. Es waren auf der einen Seite sicherlich Erzfeinde, wenn Sie überlegen, 5 Jahre vorher hat man noch gegeneinander gekämpft, hat man sich umgebracht. Auf der anderen Seite, das waren junge Männer. Ich erzähle Ihnen noch eine Geschichte.
Aber das ist die letzte jetzt.
Die ist die letzte. Aber die ist wirklich da. Okay. Ich habe mir überlegt, was nehme ich in dem Buch für Darstellung? Es gibt so fiese Darstellungen. Da ist so ein alter Mann und da steht so ein Franzose, der hält ihm dann irgendwie das Bajonett hin. Ich habe gesagt, das mache ich nicht. Ich habe mir gedacht, ich nehme Postkarten, die 1923 gelaufen sind. Von Altenessen bis Zweckel. Wissen Sie, wo ich die gekriegt habe? In Paris. Das heißt, diese französischen Soldaten, die haben ihren Eltern, ihren Verwandten Postkarten geschickt. Da kann man lesen, ja, liebe Mutter, in Castrop-Rauxel ist nicht schlecht, aber eigentlich möchte ich lieber zurück nach, weiß der Kuckuck was. Das heißt, in diesem Antiquariat in Paris waren tausende von Postkarten von französischen Soldaten, die da hingeschickt haben.
Irgendwer aus Castrop-Rauxel hier? Ah ja, sehr schön. 1923 ist der Höhepunkt, haben Sie ja gesagt. Also die Besetzung dauert 3 Jahre, aber 1923 verdichtet sich letztlich alles. Beschreiben Sie doch, jetzt müssen wir ein bisschen kürzer uns fassen, Herr Boschmann, weil wir die vielen schönen Geschichten gehört haben. Ja. Erzählen Sie uns mal quasi im Schreibverfahren, wie kommt der Pott aus dieser Krise wieder raus?
Ganz einfach, die Franzosen, also man einigt sich, man macht Geschäfte miteinander, das fängt schon Ende 23 an. Die ganzen Industriellen werden wieder freigelassen, die wurden erst zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt und so weiter. Das ist alles, das Ganze löst sich auf, es fließt auch wieder Geld. Und das Seltsame danach, also Ende 25 sind die letzten raus, 26 beginnen die goldenen 20er Jahre in Kunst, Musik und alles, was damit zu tun hat.
Werner Boschmann, danke für das Gespräch, Ihnen. Das war jetzt wirklich schnell. Das ist jetzt natürlich aber auch alles schon ganz schön lange her, Matthias. 105, ja. 102 Jahre Ruhestand, Ruhrkampf, Ruhrbesetzung. Was aber doch lange eine Konstante bleiben sollte hier im Pott, sind eben die Industrie- und die Bergbautradition, von der wir heute schon viel gehört haben. Und das eben nicht nur in schlechten, sondern auch in besseren Zeiten, sprich dann in der neuen Bundesrepublik ab 1945 oder 1949.
Ja, vielleicht kann man das so sagen. Wir haben jetzt vieles gehört, worunter das Ruhrgebiet zu leiden hatte. Und jetzt hören wir etwas, wo das Ruhrgebiet Europa und weit darüber hinaus etwas außerordentlich Positives geleistet hat für alle, für uns alle. Nach 1945 wurde das Ruhrstatut von den alliierten Siegern des Zweiten Weltkriegs erlassen und das bedeutete, dass man eine Kontrolle haben wollte über die Kohle- und Stahlproduktion im Ruhrgebiet, weil man natürlich wusste, das Ruhrgebiet war verantwortlich für Hitlers Panzer und alles Mögliche, was man für den Krieg gebraucht hat. Also wollte man da so eine Art Zugriff haben und das haben organisiert Franzosen, Engländer, die Amerikaner und die Benelux-Staaten. Und aus diesem Ruhrstatut entwickelte sich relativ schnell die Montanunion, das war 1951, wiederum mit Frankreich, genau, Italien, Benelux und Belgien, also Niederlande und Belgien, aber eben ohne die Vereinigten Staaten. Und damit sind zwei Sachen passiert, die wirklich auch für alle Zeiten sehr zu beachten sind, nämlich Kohle und Stahl wurde zollfrei in diesen Ländern hin und her geschoben. Das war eine deutliche Verbilligung und das wissen wir aus der Geschichte, gibt es hunderte von Beispielen, wir haben auch schon sehr viele Sendungen darüber gemacht, dass wenn man einen gemeinsamen Wirtschaftsraum entwickelt, dass dann die Preise günstiger werden.
Man kann und ja auch sehen, was jetzt Wirtschaft passiert, wenn jemand gemeinsame Wirtschaftsräume wieder einrichtet.
Ich wollte das jetzt auch nicht sagen. Also, man boomt dann in der Wirtschaft, das war ganz großartig. Und das Zweite war, dass was die Nachbarn der Deutschen wollten, dieses war vergemeinschaftet. Das heißt, die Deutschen konnten jetzt nicht einfach so viel Stahl produzieren, wie sie wollten und Panzer bauen gegebenenfalls, sondern es war eben vergemeinschaftet. Im Übrigen ist diese Montanunion hier im Ruhrgebiet der Grundstein für die Europäische Gemeinschaft 1957 gegründet und das ist der Grundstein für die Europäische Union und das ist das Beste, was wir je hatten.
Jetzt hast du dick aufgetragen und der Pott applaudiert natürlich sofort,
ja, klar.
Aber dann kam die Kohle irgendwann ja leider doch schnell wieder billiger aus anderen Staaten und
ja, der Pott
ist in die Krise gerutscht.
Ja, es begann im Grunde genommen in den 1970er Jahren ungefähr jedenfalls mit der Krise hier im Ruhrgebiet. Es gab die Stahlkrise, es gab 200.000 Arbeitsplätze, die vernichtet werden mussten oder vernichtet wurden. Es gab die dringende Notwendigkeit, Strukturreformen durchzuführen und das ging natürlich niemals ohne den Protest der Belegschaften und der Gewerkschaften, auch der Sozialdemokratie. Aber es war wirklich wohl offenbar keine andere Möglichkeit. Man kann auch sagen, es nützte alles nichts, es musste doch gemacht werden. Es gab dann Sozialpläne, die Belegschaften wurden drastisch verkleinert und dennoch kam der Pott nicht so richtig aus den negativen Schlagzeilen heraus, weil das natürlich auch soziale Schieflage hervorgerufen hat. Aber mittlerweile, und da kommen wir jetzt drauf, hat sich der Pott, finde ich, wieder bekrabbelt, weil es eben einen gewaltigen Transformationsprozess gab und gibt und auch in Zukunft hoffentlich geben wird.
Den kann man ja eigentlich ganz gut sehen, wo wir gerade sind, diesen Transformationsprozess. Hier geht es heute nicht mehr um Kohle und Stahl, sondern wir nehmen hier Geschichtspodcasts auf. Das ist irgendwie auch ein schöner Witz der Geschichte. Und die Zeche selbst ist irgendwie auch zu einem Zeugen und auch Akteur, wie es ja so schön heißt, des Transformationsprozesses geworden. Und was das alles eigentlich sein soll, Transformation, das besprechen wir jetzt mit Historiker Heinrich Grütter. Er ist nämlich einer der beiden Vorstände hier von Stiftung Zollverein. Herr Grütter. Wir waren im Oktober, Herr Grütter, in Berlin im Humboldt-Forum. Und da war eine große Veranstaltung, da durften wir mitmachen mit einer Stunde History unter dem Titel Transformiert euch. Und ich gedacht, das kenne ich doch aus dem Ruhrpott irgendwie auch. Also transformieren kann man wohl hier und da. Was würde das denn aus Ihrer Sicht eigentlich fürs Ruhrgebiet bedeuten, Transformation? Wann hat sie auch angefangen?
Ja, wir müssen erstmal fragen, wo kommen wir her?
Ja.
Also Sie haben sehr schön diese gewalttätige Zeit um den Ersten Weltkrieg und nach dem Ersten Weltkrieg geschildert. Nach dem Zweiten Weltkrieg sah es ja vollkommen anders aus, weil nach dem Zweiten Weltkrieg war die Politik und die Wirtschaft vollkommen desavouiert. Und das ist die große Stunde der Gewerkschaften gewesen. Mhm. Also Einheitsgewerkschaft, die übrigens auch aus dem Ruhrgebiet kommt. Denn nicht nur 1951 wurde nicht nur die EWKS, also die spätere EU, die Montanunion gegründet, sondern eben auch die Montanmitbestimmung. Und die Montanmitbestimmung bedeutet auf Augenhöhe beide Unternehmer und Arbeiter. Das ist der Weg, der aus dem Ruhrgebiet kommt, der übrigens für Europa vorbildlich geworden
ist. Ist das dieses berühmte soziale Unternehmertum?
Genau das. Mhm. Das ist der rheinische Kapitalismus. Es gibt ja mehrere Begriffe für. Mhm. Und da wurde er sich durchgesetzt. In Deutschland will man sagen, ist das das Ende des Klassenkampfes. In Ländern, wo das nicht so gemacht wurde, also in England schredderte die Thatcher-Regierung in den 1980er Jahren, haben wir auch 40 Jahre Miner-Strikes, genau in diesem Jahr, da schredderte sie die Gewerkschaften. Und in Frankreich wissen wir, dass, will man sagen, die kleinen Gewerkschaften permanent mit Gelbwesten unterwegs sind. Also diese Sozialpartnerschaft ist eine Erfindung des Ruhrgebietes und ist auch eine Leistung dieser Region.
Waren das dann goldene Zeiten?
Das sind die 50er Jahre, das sind die großen goldenen Zeiten. 1957 ist so viel Kohle gefördert worden wie nie zuvor und nie danach. Hier waren 500.000 Bergleute unterwegs und wohlgemerkt, diese Bergleute waren Arbeiter. Aber das waren die Bestverdiener in Deutschland. Die haben damals so verdient wie heute beim Daimler oder bei Porsche in Stuttgart. Also das sind die großen Zeiten. In meiner Heimatstadt Gelsenkirchen 1975, die Bahnhofstraße, ist die Straße mit dem höchsten Pro-Kopf-Umsatz in Deutschland gewesen, vor der Zeil und vor der Kö. Also heute unvorstellbar. Also da kommen wir
her. Kennt jemand die Bahnhofstraße in Gelsenkirchen?
Ja, jeder. Bahnhofstraße gibt es auch in Herne. Also
das
jeder
ist ja auch noch nicht Bahnhofstraße. Ja gut, aber... Ja, jeder hat eine Bahnhofstraße, aber nicht jeder eine wie Gelsenkirchen, das muss man auch sagen. Schon erwähnt, dass ich BVB-Fan bin. So, okay, weiter geht's. Also, ich bin, Herr Grütter, Essen kommt das an. Ich bin in den 90er und Nuller Jahren hier in Pottein groß geworden. Und mir hat man damals in der Schule immer gesagt, Junge, mach Ausbildung bei die Sparkasse, alles andere nützt nix. Das waren noch so die Spätwehen der Transformation, oder?
Ja, absolut. Also wie schon gesagt wurde, diese Transformation beginnt dann mit die 57 größte Produktion, 58 die ersten Feierschichten. Da sind schon die ersten 30 Puts. Warum? Der Erhard macht das Wirtschaftsminister, macht da die Zollschranken auf, dann kommt die Exportkohle rein und dann bricht dieses System zusammen. Aber es ist nicht, will man sagen, zwanghaft. Also die bekrabbeln sich auch nochmal. 1969 wird die RAG, die hier auf Zollvereinen heute noch ihren Sitz hat, also die Ruhrkohle AG, und dann, wie soll man sagen, konzentrieren die wieder. Und man hat nochmal den Eindruck in den Anfang der 70er Jahre, wir kommen durch und es geht weiter mit der Montanindustrie. Dann kommt die Stahlkrise, wie Sie gerade gesagt haben, in den 70er Jahren, 74, 79 Ölkrise, danach die Stahlkrise. Und dann gibt es nochmal ein Schicksalsjahr. Mhm. Das ist das Jahr 1987. In diesem Jahr sind zwei Sachen. Einmal schließt die in Hattingen die Thyssenhütte, eine der größten Stahlhütten, und noch viel schlimmer, in Duisburg schließt die Kruppsche Hütte und, also das ist die Friedrich-Alfred-Hütte, die übrigens viermal so groß war wie die Gustav-Fabrik in Essen. Und eine Kruppsche Fabrik, wenn die schließt, dann ist im Ruhrgebiet Ende Gelände. Und das, will man sagen, ist dieses Schicksaljahr 87, von da ab geht es wirklich immer weiter bergab. Es ist uns übrigens dem Ruhrgebiet immer wieder zum Vorwurf gemacht worden, dass das so lange dauert, also von letztendlich 57 bis heute, 60 Jahre, zwei Generationen. Aber dieser lange Abschied vom Industriezeitalter, den wir seitdem durchmachen, hat dazu geführt, dass letztendlich die Bergleute, die Stahlarbeiter nicht ins sogenannte Bergfreie gefahren sind. Es ist sozial abgefedert geworden. Gehen Sie nach Nord-Pas-de-Calais, nach Frankreich, die sind rausgekegelt worden. Mhm. Da ist, wie soll man sagen, sind soziale Desaster angerichtet worden. Das hat man hier verhindert. Und deswegen, glaube ich, sind diese 60 Jahre trotz allem richtig gewesen. Und die Forderung, haut doch alles weg und macht alles weg, ist nicht vollzogen worden und deswegen haben wir Zollverein noch. Deswegen stehen hier die Zechen noch, die heute ganz anders genutzt werden. Und jetzt bin ich bei Ihrer Transformation. Mhm.
Also sind wir transformiert hier im Ruhrgebiet?
Ja, ist immer, im Ruhrgebiet ist immer das Glas halb voll und halb leer.
Ja. Also, woanders ist auch scheiße.
Ja, genau. Mhm. Und die ist von meinem alten Freund Frank Gosen ein wahres Wort. Und im Ruhrgebiet, wie soll man sagen, also man ist, könnte immer noch besser laufen, ohne jeden Zweifel. Aber es könnte, hätte auch schlechter gelaufen sein. Und so ein paar Faktoren, die im Ruhrgebiet eine Rolle spielen. Also viel von Transformationen ist schon passiert. Also Frank Gosen hat ja auch gesagt, boah, ist das grün hier. Also wie man ja sagen, gucken sich die, wie man sagen, die entstehende Landschaft auf den Industriebrachen an. Wir haben, man darf ja nicht vergessen, glauben Sie, dass die Leute im Ruhrgebiet noch mal wieder gerne unter Tage wollten? Mhm. Das war ja auch eine Höllenarbeit. 5000 Menschen sind unter Tage umgekommen. Und ich will nicht die ganzen Erkrankungen, Silikose, Steinstaub, diese ganzen Geschichten und so weiter. Der Dreck im Ruhrgebiet in den 50er, 60er Jahren, also wo man, wie man sagen, keine Wäsche raushängen konnte, das sind ja Sachen, die sind nicht schön gewesen. Aber was die Leute, glaube ich, immer stärker schätzen, ist das, was damals an sogenannten, wir nennen das, glaube ich, Soft Skills heute, also Kameradschaft, Solidarität, Zusammenhalt, Nachbarschaft. Das sind Werte, die aus dem Ruhrgebiet kommen, die im Ruhrgebiet aus dieser, wie soll man sagen, großen Montanarbeiter-Tradition herauskommen. Und das sind Werte, glaube ich, die sehr wichtig sind fürs Ruhrgebiet und die, glaube ich, auch ein Faktor sind, der auch jetzt in der Zukunft beim weiteren Wandel des Ruhrgebiets eine wichtige Rolle spielt.
Wir müssen über Werte und Transformation jetzt ganz dringend sprechen, Herr Grütter. Aber ich hatte noch eine Frage für Sie, die müssen Sie mir jetzt einfach dann einmal kurz nur mit Ja oder Nein beantworten. Ich hatte vor einer Weile mal ein Gespräch mit meinem Kollegen Henrik Müller, er ist Wirtschaftsjournalist, der ist an der TU Dortmund und der hat gesagt, immer wenn er irgendeine Veranstaltung zu irgendwas macht, ist das in einer alten Zeche oder in irgendeinem alten Industrieteil, weil der Pott hat diese Nostalgie, diese Industrienostalgie und kommt davon auch nicht runter. Und er geht sogar noch weiter und sagt, es steht auch einer Weiterentwicklung im Weg. Jetzt müssen Sie einfach nur sagen, ist das so, ja oder nein?
Nein.
Gut, alles klar. Den Rest klären wir dann in einer anderen Ausgabe. Wir müssen jetzt zu den Werten kommen. Also wir haben hier heute angefangen mit der Roten Ruhrarmee. Und nach dem Zweiten Weltkrieg kann man sehen, dass das hier alles jahrzehntelang rot bleibt, in verschiedenen Formen. Sie haben von den Gewerkschaften gesprochen, aber auch die SPD als Partei, als politische Partei hat hier eigentlich immer das Sagen. Jetzt hatten wir aber gerade frisch Bundestagswahlen und da hat die AfD, jetzt habe ich vorhin einen blöden Scherz gemacht über Gelsenkirchen, hier im Pott, die in Gelsenkirchen, die meisten Zweitstimmen geholt. Und hier, wo wir gerade sind, das habe ich auch nochmal nachgeschaut, das ist Wahlkreis Essen Römisch 2, ja, da ist die SPD mit einem Prozentpünktchen vor der AfD gelandet. Und ich lese dann immer sowas vom Arbeitermilieu und den kleinen Leuten und warum ist das jetzt so, warum ist das jetzt aber so?
Es war übrigens nicht nur die SPD. Die SPD ab 57, bis dahin ist die CDU und auch in den letzten Jahrzehnten, also die CDU, die aber genauso sozial aufgestellt war. Die CDU macht 1947, zwei Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, ihr Aalener Programm. Und ich habe da mal mit Herrn Rüttgers mal besprochen, beim Ausstellungsbesuch.
Der war hier mal Ministerpräsident.
Der war mal Ministerpräsident und der sagte, oh, mehr ist das nicht. Nein, ich sage, mehr ist das nicht. Ich habe mir so ein kleines Heftchen. Da steht aber die komplette Verstaatlichung aller Betriebe drin. Da stehen Sachen drin, die würden sich die Linken niemals trauen, da reinzuschreiben. Also ich will sagen, auch die CDU
war dabei.
Auch die CDU war dabei.
Aber jetzt sind wir 2025.
Ja, sind wir 2025. Mhm. Was fehlt heute?
Ja.
Wenn Sie sich in den 50er, 60er und sogar noch 70er Jahren die soziale Realität angeschaut haben, dann war das so, dass der im Betrieb, also in den Großbetrieben, da waren ja immer in jedem Betrieb bei Thyssen, bei Krupp, waren immer 60.000, 70.000 Mann. Also heute haben wir Betriebe von 300 Leuten. Also in diesem Großbetrieb war der Betriebsrat, Gewerkschaftler, SPD-Mitglied, Stadtverordneter und manchmal noch Landtagsabgeordneter und dann noch in der Regel im Vorstand oder im Aufsichtsrat von der Wohnungsgenossenschaft. Mhm. Das heißt, dein Leben wurde von dem betreut. Du hast sowas, das nennt man basisnahe Stellvertretung. Da war jemand, der kümmerte sich um dich. Und das ist vollkommen weggebrochen. Und die Menschen fühlen sich ein Stück weit alleingelassen und sind natürlich, weil die nicht mehr in den großen Betrieben mit vielen Kollegen untereinander sind, die wechseln die Arbeit. Früher warst du, wenn Kruppianer warst, dein Leben lang.
Warst du es für immer. Ja.
Für immer. Und alles das ist weg. Und das, wie man sagen, sind die sozialen Skills, sag ich mal, die jetzt fehlen. Und da ist nichts eingetreten. Und diese Verunsicherung machen sich die Scharlatane zu eigen und holen dann die Leute, versuchen die da abzuholen, weil sie, man sagen, diese soziale Sicherheit, vor allem aber auch, wie soll man sagen, das Umfeld, weil das nicht mehr so existiert. Und wir dürfen eins nicht vergessen, die Bergleute, die Stahlarbeiter sind nicht ins Berg freigefallen, aber sehr viel darum herum. Die Kleinhändler, die Metzger, die, also alle, wie man sagen, die im Ruhrgebiet von der Großindustrie lebten, sind schon ins Prekariat gefallen. Und deswegen gibt es eben im Ruhrgebiet, gerade im nördlichen Ruhrgebiet, gibt es einen relativ hohen Bevölkerungsanteil, dem es nicht gut geht. Und diese Mischung aus sozialer, in meiner Heimatstadt Gelsenkirchen haben wir 15% Arbeitslosigkeit. Gelsenkirchen ist in jeder Umfrage immer Platz 404. Das ist immer der letzte in Deutschland. Mhm. Höchste Arbeitslosigkeit, schlechtester Konsum und so weiter. Das Einzige, was Gelsenkirchen aufhört, ist der beste Fußballverein in Deutschland.
Ah. Aha. Sind doch noch ein paar dabei, ja? Herr Grütter, dann noch mal. Haben Sie recht. Hallo. Wieder in einem Wort, Herr Grütter. Passt denn aber eine Partei wie die AfD zu einer Region, die es eigentlich gar nicht geben würde, wenn nicht hier Menschen hergekommen wären?
Das ist ja der Paradoxe. Ja. Also, dass Sie, wie soll man sagen, ich kenne AfD-Wähler, deren halbe Familie hat Migrationshintergrund. Unser Oberbürgermeister Thomas Kufen sagt immer einen wahren Satz. Im Ruhrgebiet ist jeder irgendwann eingewandert. Die Frage ist nur, wann. Also wie viel waren denn? 1830 waren hier 70.000 Menschen zwischen Duisburg und Dortmund. 60 Jahre später 4,5 Millionen. Also die kommen doch alle von irgendwo her. Also jeder von ihnen hat Migrationshintergrund. Und dass man... Ja.
Ich glaube, das war jetzt schon Ihr Applaus, Herr Grütter. Danke, Heinrich Grütter hier von der Stiftung Zollverein. Aber bleiben Sie da, weil wir machen ja gleich hier noch eine größere Runde. Herr Grütter, bleiben Sie noch bei uns auf der Bühne. Matthias, du hast aber auch noch mal das Wörtchen. Wir sind alle mal von irgendwo hergekommen hier, ne?
Ja, ich auch, vom Hohen Norden.
Halleluja, aus dem Hohen Norden.
Ich werfe nur das Wort Werder Bremen ein. Das ist auch manchmal traurig, aber...
Gibt es etwa auch Werder-Fans hier?
Natürlich.
Was ist grün und... naja.
Also.
Matthias.
Ich distanziere
mich. Oh, Halleluja. Was lernen wir aus der Geschichte des Pots?
Also jetzt wird es nochmal ganz tiefschürfend. Ich gehe zurück ins Jahr 1920 bzw. 23. Da haben die Menschen aus dem Ruhrgebiet, also aus dem Pott, unser gemeinsames Land davor bewahrt, rechtsextrem geputscht zu werden. Sie haben uns davor bewahrt, vor Übergriffen französischer Besatzer, die in großer Zahl hier aufgelaufen sind. Sie waren mutig und tapfer. Und das sollten wir bis tatsächlich heute in Erinnerung behalten, egal aus welcher Richtung wir kommen. Das ist ein Erbe unserer Geschichte. Und allen Transformationen und Wandlungsprozessen zum Trotz, diese Männer und Frauen haben ein Beispiel gegeben, dass man gegen Ungerechtigkeit, gegen politische Willkür und Verlogenheit und gegen politisch radikale Gruppen aufstehen muss. Und das ist wirklich ein großes Erbe der Menschen im Ruhrgebiet. Vielen Dank dafür.
Liebe Podcast-Gemeinde, wir entschuldigen uns hiermit für alle Fußballanspielungen an diesem Abend. Und deshalb gibt's hier aus der rappelvollen Halle 12 in Zeche Zollverein in Essen nochmal einen Riesenapplaus. Und von uns vielen Dank. Macht nochmal Lärm, bitte.
Jawohl.
Danke an unsere Gäste. Und schönen Abend zusammen.
Das war eine Stunde History live aus Zeche Zollverein in Essen. Es war ein richtig schöner Abend da mit euch in Essen und die Podcast-Gemeinde hatte hoffentlich jetzt auch viel Freude beim Zuhören. Wenn ihr uns auch noch mal irgendwo live auf der Bühne sehen wollt, im Mai kommen wir nach Kiel. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Alle Tickets allerdings schon ausgebucht. Wir können uns aber, wenn ihr möchtet, zum Beispiel am 14. Juni in Erfurt treffen. Beim Krämerbrückenfest, Open Air, mitten in der Stadt, schaut vorbei. Da braucht man sich nicht anmelden, da kann man einfach vorbeikommen und uns zuschauen, wenn wir dann über die Via Regia übrigens sprechen. Eine der ältesten Handelsstraßen Europas, die mitten durch Erfurt über die Krämerbrücke gehen. Also, eine Stunde History, live beim Krämerbrückenfest in Erfurt am 14. Juni. Markus Dichmann ist mein Name. Bis bald, macht's gut. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu in der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.